Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Wir sind ja in einer Themenreihe oder ja doch in einer Themenreihe über Freundsein. Und ich weiß nicht, ob du schon einen oder die andere Predigt zu dem Thema gehört hast. Und es klingt sich so ein bisschen an unsere Jahresvision, gesandt um zu sein. Und wir wollen Freunde sein. Ja, wir wollen Menschen sein, die einander auf Augenhöhe begegnen. Und wir wollen uns verschiedene Eigenschaften eines Freundes anschauen, wie wir sein können, um einander wirklich in Liebe, in Achtung zu begegnen und auch unsere Gemeinschaft zu stärken. Und so habe ich heute ein Thema für euch vorbereitet. Da gehe ich aber noch nicht direkt rein. Ich wollte mit einer kleinen Frage starten. Und zwar, kannst du dich ja mal zurückerinnern, wann das erste Mal war, oder erinnerst du dich noch an das erste Mal, als du hier in den Gottesdienst gekommen bist? Ja? Joachim direkt ja? Und vielleicht denk mal drüber nach, was war das für dich für ein Erlebnis? Wurdest du herzlich begrüßt? Vielleicht zu herzlich? Wurdest du irgendwie vielleicht übersehen oder nicht wahrgenommen? Ich weiß nicht genau, wo es bei dir so steht. Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht aus meinem Leben oder beziehungsweise aus der Erfahrung meines Mannes, der heute Morgen nicht da ist. Aber ich habe ihn gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf. Weil ich erinnere mich an die Zeit, als wir uns kennengelernt haben und noch nicht zusammen waren. Also es war noch nicht offiziell, aber er war ein Wochenende hier und dann war die Frage, Simona, kann ich mit dir in den Gottesdienst gehen und mir das angucken? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als Mensch, der vorne steht, immer wieder, war mir das überhaupt nicht recht, jemanden mitzunehmen und ihn mit in die Gemeinde zu nehmen, ohne dass ich so genau weiß, was das denn eigentlich gerade ist oder noch nicht genau weiß, was das ist. Also habe ich zu ihm gesagt, du kannst gern kommen. Aber ich werde nicht mit dir reden und ich möchte auch nicht, dass wir irgendwie in Verbindung zueinander stehen. Ja, also du kannst hier dich einschleusen, aber ich werde dir aus dem Weg gehen. Er hat auch gesagt, Simona, das ist gar kein Problem. Ich bin unscheinbar, ich falle nicht auf. Ich kann mich da easy reinschleichen und ich gehe da in der Masse unter. So, das war sein Vorsatz, seine Idee, seine Vorstellung davon. Naja, gesagt, getan, er kam dann und er war sich sicher, er wird nicht auffallen. Was soll ich euch sagen? Er ist aufgefallen. Ein Mensch vor dem Gottesdienst hat ihn angesprochen und gefragt, wer er ist. Auch Menschen nach dem Gottesdienst sind mit ihm bei einem Kaffee ins Gespräch gekommen. Und ich glaube, er selbst war positiv überrascht davon, wie sehr es uns doch aufgefallen ist, dass er neu war. Also wie sehr er aufgefallen ist und wie sehr Menschen auch daran interessiert waren, ihn kennenzulernen in unserer Gemeinschaft. Und ich fand, das war ein total schönes Erlebnis, wie er hier willkommen geheißen worden ist. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal irgendwo willkommen geheißen wurdest, aber es ist ein schönes Gefühl, oder? Es ist ein schönes Gefühl, wenn sich dir jemand zuwendet und sagt, hey, wer bist du denn? Ja, ich möchte dich gerne kennenlernen und vielleicht auch mit dir einen Kaffee trinken oder mit dir ins Gespräch kommen und mir Zeit für dich nehmen. Weil echtes Interesse, wenn jemand echtes Interesse an dir oder an mir hat, dann ist das doch ein schönes Gefühl. Und wisst ihr, als Kirche liegt uns ganz viel an so einer guten Willkommenskultur. Wir möchten, dass wir hier einen Ort haben, einen Raum haben, wo wir einander begegnen mit echtem Interesse und mit echter Zuneigung. Ja? Mit, oh, ich möchte gerne wissen, wer du bist und was du mitbringst. Warum ist uns das wichtig? Wir glauben, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ja? Also das ist so, wenn ich irgendwo hingehe, der erste Eindruck, der bleibt. Ne? Der gibt mir ein Gefühl und damit gehe ich raus, damit mache ich weiter, da überlege ich, komme ich da nochmal hin oder nicht. Und deswegen zählt der erste Eindruck. Und wisst ihr, ich glaube auch als zweiten Grund, dass das hier ein Ort sein darf, an dem wir Gott ehren und aber auch lernen dürfen, ihn zu repräsentieren. Und wenn wir an einen Gott glauben, wie wir das immer wieder vorne proklamieren und sagen, der dir begegnen möchte, dann dürfen wir das in allererster Linie, jeder Einzelne von uns, vorleben. Ja, dass wir den Menschen genauso begegnen, wie Gott ihnen begegnen möchte. Dass wir sie willkommen heißen, mitten unter uns. Und ich weiß nicht, was dein Erlebnis war, ob du ein gutes Erlebnis hattest, dann freue ich mich mit dir und dann bin ich glücklich, Teil dieser Kirche zu sein und freue mich, dass wir Auftrag leben konnten. Vielleicht hast du aber auch nicht so ein gutes Erlebnis gehabt und dann sage ich dir danke, dass du dran geblieben bist und immer noch hier bist. Und es ist so wertvoll, dass du davon nicht hast Halt machen lassen oder nicht gegangen bist, sondern gesagt hast, ich gebe dem noch eine Chance. Und ich wünsche mir, dass das hier ein Ort wird, wo wir alle gute Erfahrungen haben, einander kennenzulernen, gute Erfahrungen haben, anzukommen. Und ich glaube, es gibt aber auch einen Appell an uns alle heute Morgen, dass Gott jeden ruft, jeden von uns dazu ruft, Menschen offen zu begegnen und sie zu willkommen zu heißen in unserer Mitte. Und genau das ist auch mein Thema heute Morgen, Freund sein. Und zwar ist es das Thema Gastfreundschaft. Wir wollen uns anschauen, wie können wir gastfreundlich sein. Ja, weil ich glaube, es ist ein Thema, was heute Bedeutung hat, aber es hatte auch schon Bedeutung in der frühen Kirche. Und ich glaube fest daran, dass wir etwas davon lernen können. Und wir weiten heute unseren Blick in eine besondere Geschichte aus der Apostelgeschichte. Und ich habe noch nie gesagt, was? Ja, Apostelgeschichte ist voller, toller Begegnungen mit Menschen. Aber ich habe noch nie über diese Stelle gepredigt und deswegen freue ich mich, euch damit reinnehmen zu dürfen. Sie steht in Apostelgeschichte 16, die Verse 11 bis 15. Und es geht um eine Frau namens Lydia, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Und ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen in Apostelgeschichte 16, Vers 11 bis 15 und gemeinsam mit mir lesen. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothras und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Ich finde diesen letzten Satz schön, oder? Und sie nötigte uns, ja. Kommt jetzt mit. Ich weiß nicht, ob das deine Art und Weise ist, gastfreundlich zu sein, aber da schauen wir noch ein bisschen rein. Bevor wir in den Text einsteigen, dachte ich, ich gebe uns ein bisschen Hintergrundinformation, ja. Wo befinden wir uns denn eigentlich gerade? Paulus ist ja der meistbenannteste Mann in der Apostelgeschichte oder der Hauptprotagonist. Und er war auf der zweiten Missionsreise. Und er war mit Silas unterwegs, auch Anfang in Apostelgeschichte 16 stößt Timotheus noch hinzu. Es kann auch gut sein, dass Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, mit dabei war, weil wir hier am Anfang lesen, so fuhren wir. Also hier ist auf einmal von dem Schreiber mit die Rede. Und also es scheint einfach eine nette Truppe gewesen zu sein, die gemeinsam unterwegs gewesen ist, mit dem Ziel, das Evangelium weiter ausbreiten zu lassen. Und wir wissen, oder wir können lesen, dass es eine Reise war, die eine sozusagen göttlich geführte Mission ist. Also es war nicht einfach nur, sie haben mal geguckt auf der Landkarte, wo möchte ich hin, sondern Gott hat sie geführt. Und das können wir auch in Apostelgeschichte 16 lesen, in den Versen 6 und 7 beispielsweise. Könnt ihr eure Bibel aufschlagen, die habe ich jetzt nicht dabei. Aber da lesen wir Faszinierendes, weil Gott schließt Türen und sagt, hey nein, ich möchte nicht, dass ihr nach Asien geht. Ich möchte auch nicht, und das Gott macht es wiederholt, macht es nochmal und sagt auch, ich möchte auch nicht, dass ihr nach Bithynien reist. Warum? Gott hatte einen größeren Plan, den die Truppe damals einfach noch nicht kannte. Und stattdessen hat Paulus dann eines Nachts eine Erscheinung gehabt von einem mazedonischen Mann, der ihn nach Mazedonien ruft und sagt, kommt her zu mir, kommt bitte rüber zu mir. Und so hat Gott dieses Team zum ersten Mal nach Europa geschickt. Und das war die erste europäische Evangelisation sozusagen auf europäischem Boden. Und das genau geschieht hier in Philippi, wo wir diese Geschichte von Lydia hören. Und ich glaube, das lehrt uns eine kleine Sache, und zwar, dass Gott unsere Schritte lenkt, auch wenn wir eigene Pläne haben. Und es ist so wertvoll und wichtig, dass gerade dann, wenn wir eigene Pläne haben, sie trotzdem nochmal vor Gott bringen, so gut sie auch mögen und der beste Wille ja auch dahinter war von Paulus und dieser Truppe, trotzdem nochmal hinzugehen und zu sagen, Gott, ist das das, was du von mir möchtest? Ist das gerade dran, dass ich das tue? Und anscheinend war es so, dass Gott gesagt hat, nein, ich habe etwas Besseres für dich. Und ich glaube, wir dürfen lernen, dass manchmal ein Nein, wie bei Paulus, die Vorbereitung von Gottes auf ein größeres Ja. Also etwas Größeres, was er für dich und für mich vorbereitet hat. Und ganz ehrlich, auch zum Thema Gastfreundschaft. Auch Gastfreundschaft kann manchmal unsere Pläne durchkreuzen. Manchmal können wir einen neuen Menschen ganz spontan kennenlernen. Ja? Und dann geht es darum, sind wir flexibel genug, auf diese Person einzugehen und unsere Pläne vielleicht über Bord zu werfen und mir den Raum und die Zeit zu nehmen, dieser Person gerade zu begegnen. Vielleicht hat Gott da etwas in unseren Alltag hineinplatziert, was wir noch nicht vorher so wussten. Und so waren sie in Philippi, eine römische Kolonie, damals in Nordgriechenland. Und das war was wir zwischen den Zeilen lesen können, wenn wir jetzt in diesen Text einsteigen in Philippi, wo sie dann dort waren, dass Paulus ja oft, wenn er in eine Stadt kam, die Synagoge aufgesucht hat. Und so wollte er das am Sabbattag auch tun, aber wir lesen hier gar nichts von einer Synagoge. Nicht, weil Paulus sie nicht aufgesucht hat, sondern ich gehe stark davon aus, einfach weil es gar keine gab. Das heißt, Philippi waren wahrscheinlich so wenig Juden, dass es einfach keine Synagoge gab, kein Gotteshaus. Und deswegen sind sie zum Fluss gegangen, weil Juden sich dann an einem Fluss viel eher verabredet haben, weil dort es möglich war, rituelle Waschungen auch durchzuführen. Und so begegneten sie diesen Frauen, die dort gebetet haben. Und es war eben einfach ein typischer Ort, um sich zu treffen. Und sie beteten, sie trafen diese Frauen und vor allem trafen sie diese eine Frau namens Lydia, wie wir hier lesen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wer ist denn eigentlich diese Lydia? Und Lydia können wir lesen in Vers 14a, da wird sie uns vorgestellt. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Also, was lernen wir? Sie war Purpurhändlerin. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, Purpur war damals eine ganz besondere Farbe oder Farbstoff, weil es aus sehr bestimmten Muscheln hergestellt wurde und das war sehr aufwendig und sehr kostbar dadurch. Also können wir stark davon ausgehen, dass Lydia nicht einfach eine mittellose arme Frau war, sondern sie war eine Geschäftsfrau. Ja? Sie war jemand, die hatte wahrscheinlich Wohlstand und Geld und die hat wirklich was leisten können, die hat was machen können. Ja? Also Lydia, die war jetzt nicht irgendwie klein, sondern die war wirklich so eine Erscheinung. Ja? Die konnte wohl was regeln, die konnte wahrscheinlich verhandeln und handeln. Ja? Die hat sich da nicht einschränken lassen, so stelle ich mir diese Lydia da vor, die einfach genau wusste, so mache ich meine Geschäfte und die auch erfolgreich. Und sie war wahrscheinlich auch, oder beziehungsweise lesen wir das hier, gottesfürchtig. Wir wissen jetzt nicht genau, was ist mit diesem gottesfürchtig gemeint. Ist sie jetzt wirklich Jüdin gewesen oder nicht? Ich gehe mal stark davon aus, dass sie wahrscheinlich noch nicht richtig Jüdin war. Aber sie war sehr wahrscheinlich offen und auf dem Weg und auf der Suche nach Wahrheit und nach mehr. Und genau diese Person begegnet jetzt Paulus an diesem Fluss. Und wir lesen dann in Vers 14b, und der Herr tat ihr das Herz auf, dass sie aufmerksam Acht auf das gab, was von Paulus geredet wurde. Und ich fand das so schön, was hier steht, weil hier steht, nicht Paulus hat ihr das Herz für das Evangelium geöffnet, sondern Gott hat ihr das Herz für das Evangelium geöffnet. Paulus hat verkündet, aber die eigentliche Herzensarbeit, die kam von Gott. Und dadurch war sie erst empfänglich für das, was Gott für sie hatte. Sie war empfänglich für das, was Paulus ihr gesagt hat. Und so lesen wir das auch. Sie gab aufmerksam Acht. Also es war ihr wichtig zuzuhören. Sie war so interessiert. Wahrscheinlich klebte sie an seinen Lippen und wollte mehr davon erfahren, was er zu sagen hatte. Und so spannend ist, manchmal kürzt die Bibelgeschichten ja auch unfassbar schön ab, ja, lesen wir einfach nur danach direkt von ihrer Taufe, ja. Also wir lesen direkt in den Versen 14 bis 15, als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus bat sie und tun dürfen oder wie es passieren darf. Und Gott hatte aber, und alles fing nur an damit, dass Gott bereits etwas in ihrem Inneren bewirkt hatte. Also hätte Gott nicht vorher was in ihrem Inneren bereits getan, wäre sie nicht bereit gewesen, auf das Hörende mit Glauben zu reagieren und dann auch Gehorsamsschritte walten zu lassen und sich taufen zu lassen. Gott hatte etwas in ihrem Inneren bewegt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion für uns, die wir hier sind und die wir sagen, hey, ich nehme diesen Auftrag Gottes ernst und möchte rausgehen und Menschen von meinem Glauben erzählen. Weil ich glaube, oft wissen wir nicht, wer die Menschen sind, wo Gott Herzen bereits vorbereitet hat, oder? Das sehen wir nicht. Wir sehen nicht, da ist ein vorbereitetes Herz. Die Person kann ich ansprechen, das wird leicht. Manchmal wäre das wahrscheinlich einfacher oder schön, aber wie schade wäre es, wenn wir eine Chance verpassen, nur weil wir Angst davor haben, dass es eine Person ist, deren Herz nicht geöffnet ist. Wie schade wäre es, wenn wir eine Lydia da draußen in unserem Umfeld verpassen, die eigentlich offen und auf der Suche nach Wahrheit ist und auch, wie wir später hören werden, ein Katalysator für den Glauben sein wird, weil wir zu viel Angst hatten davor, jemanden von unserem Glauben zu erzählen. Wisst ihr, und das finde ich so stark daran, lasst uns neu dafür sensibilisiert sein, hey, wenn ich Erfolg oder Misserfolg in diesen Dingen habe, dann liegt das nicht an mir. Ja, es ist einzig und allein meine Verantwortung, das zu tun und darüber zu sprechen und meinen Glauben authentisch zu leben. Aber ob das, was ich sage, bei meinem Gegenüber ans Herz fällt, das muss Gott bewirken. Diesen Glauben muss Gott bewirken, den kann du und ich nicht bewirken. Aber genau das ist das trotzdem, dass wir anfangen, da nicht müde zu werden oder uns zurückzulehnen, sondern unsere Verantwortung dafür wahrzunehmen. Ich kann Herzen für Gott nicht öffnen, aber ich kann geöffnete Herzen zu Gott führen. Ja, das ist das, was wir uns vor Augen holen dürfen. Und Lydia reagierte eben nicht nur mit einem Bekenntnis, nicht nur mit einem Ja, ich glaube, sondern sie reagierte mit ihrem ganzen Leben, wie wir sehen. Ja? Sie ließ den Glauben nicht nur bei ihr, sie war wahrscheinlich so begeistert, dass sie ihrem ganzen Haus davon erzählte und die genauso sich anstecken ließen davon. Und dann sprach sie, und das lesen wir in Vers 15, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Also ihre erste Reaktion nach der Taufe war nicht ein, ach, ich lehne mich jetzt zurück und lerne Gott erstmal kennen und ach, wird meine Seele erstmal heilen und alles irgendwie schön machen und mein Glaube ist meine Privatsache, sondern ganz im Gegenteil, ihr Glaube hat sie direkt dazu bewegt, aktiv zu werden und in Aktion zu treten und zu sagen, hey, was kann ich geben, was kann ich tun, was kann ich diesem Gott, der alles für mich hingegeben hat, zurückgeben? Und also sagte sie, was habe ich? Ich habe anscheinend ein großes Haus, das ist kein Problem, es noch 4 Leute mehr aufzunehmen. Ja? Und sage, come on, bleibt bei mir, ich möchte gerne euch bewirten. Und wisst ihr, ich glaube, dass Glaube dazu führen darf, dass wir Gastfreundschaft leben. Ich glaube, dass Glaube uns dazu aufrufen darf, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Und sie drängte förmlich dazu, es war nicht ein höfliches Angebot. Es war mehr wirklich fast ja eine sehr dringende Einladung, die Lydia da ausdrückte. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir uns das so vor Augen vorstellen, dass eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die es gewohnt war zu handeln und auch zu verhandeln, dass sie sich sprichwörtlich niederkniet vor diesen Männern und sagt, bitte kommt doch in mein Haus und bleibt bei mir, dann ist das keine oberflächliche Geste gewesen mit schön, dass du da bist und schau, sondern das war echte, tiefe Liebe. Ja, das war dienende Liebe. Das war wirklich, ich möchte euch gerne dienen. Und das ist eine Art und Weise, dass Gastfreundschaft etwas mit Dienen zu tun hat. Meinem Nächsten, meinem Gegenüber dienen zu wollen. Und ich habe es so ausgedrückt, ich glaube, Gastfreundschaft wird zu einer Folge von konsequent gelebtem Glauben. Gastfreundschaft ist eine Folge von konsequent gelebtem Glauben. Und ich glaube auch, eine sehr schöne Art und Weise, eine schöne Konsequenz davon, wie wir das leben können. Weil Gastfreundschaft ein Ausdruck des Herzens ist. Es ist kein Extra, sondern ein natürliches Ergebnis für eines geöffneten Herzens. So, mein Alltag ist so voll, jetzt noch jemanden einzuladen, zu Hause zu putzen für jemanden und jemanden da einzuladen, das ist mir einfach zu viel Aufwand, die Kosten sind mir zu hoch. Vielleicht sagst du dir auch, weißt du was, ich bin einfach zu schüchtern. Das ist nicht so mein Ding, Menschen zu bewirten oder Menschen einzuladen in mein Zuhause. Oder aber auch, weißt du, ich habe einfach keine Zeit. Und vielleicht denkst du dir auch, weißt du was, ich würde mir erst mal wünschen, dass Menschen mich einladen, bevor ich andere einlade. Ich würde doch irgendwie gerne mal erleben, dass mich jemand zuerst einlädt. Und wisst ihr, ich glaube, all das sind die Dinge, wo wir Ausreden finden können. Aber ich glaube, es geht nicht darum, dass wir den großen Act betreiben, dass wir da ein 3-Gänge-Menü auffahren müssen oder so, wenn wir gastfreundlich sein wollen, sondern es geht eigentlich einfach nur darum, echtes Interesse an einem Gegenüber zu haben und ihm dienen zu wollen. Und das kann ganz einfach sein, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, oder ich würde mal behaupten, dass wahrscheinlich hoffentlich 98% oder 99% von uns alle Tisch und zwei Stühle zu Hause stehen hat. Ja? Und das sind schon mal die besten Voraussetzungen, um Menschen in unser Zuhause einzuladen. Und das geht doch recht simpel. Und es kann aber auch ganz einfach sein, jemanden auf einen Kaffee einzuladen, wie hier im Foyer oder irgendwo in einem Café, wo man auch schon Gastfreundschaft leben kann, vielleicht noch nicht in den eigenen vier Wänden, aber sich schon mal langsam daran tasten kann. Es muss auch nichts Langes sein, nichts Großes sein. Es kann auch einfach nur eine nette Nachricht sein am Tag und zu sagen, ich habe an dich gedacht und ich würde gern fragen, wie geht es dir? Ja. Es können ganz viele kleine Dinge sein, wo wir lernen können, Gastfreundschaft in unserem Alltag mehr und mehr zu platzieren und uns auch bewusst die Zeit dafür zu nehmen. Und es nicht anderen zu überlassen und zu sagen, es kostet mich zu viel. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, Nachfolge kostet uns immer etwas, oder? Und es darf uns auch was kosten, weil es uns daran erinnert, was es unseren Herrn Jesus gekostet hat. Ja, und deswegen brauchen wir auch diese aktive Entscheidung dafür, so wie Lydia aktiv war, entschieden war und bereit war zu dienen mit dem, was sie hatte. Wisst ihr, und ich finde das so wunderbar an Lydia zu sehen. Sie war eine wohlhabende Frau, aber sie ruhte sich nicht darauf aus, einfach zu sagen, weißt du was, ich habe viel Geld, ich gebe euch mein Geld und das reicht. Ansonsten muss ich mich um meine Geschäfte kümmern, weil da bin ich einfach busy drin, das muss ich tun, aber für mehr habe ich keine Zeit. Nein, Lydia hat gesagt, das habe ich und das bin ich bereit zu teilen. Ja. Und das finde ich mutig von ihr. Und ich glaube, dass wir manchmal unsere Ressourcen auch limitieren, was wir haben, um ins Reich Gottes zu investieren, auf Geld und auf Mitarbeit. Ja? Ich kann Geld geben, ich kann mitarbeiten irgendwo. Aber was, wenn auch unser Hab und Gut, das, was wir haben, eine Ressource ist, die wir fürs Reich Gottes einsetzen können, um Menschen zu begegnen, um Menschen Anteil haben zu lassen. Lydia hatte diesen Mut, das zu teilen, was sie hatte. Lydia hatte keine Angst davor, dass ihre Dinge vielleicht kaputt gehen oder dass sie nicht so gut hinterlassen werden oder dass sie danach noch mehr Arbeit hat, sondern sie war mutig und bereit, das zu geben. Und ich glaube, dazu will ich uns auch aufrufen, dass wir mutig werden, das, was wir haben, zu teilen. Dass wir uns nicht von den Kosten oder von den Anstrengungen, von den Bemühungen abhalten lassen, sondern sagen, ja, ich möchte eine Kultur leben des offenen Hauses. Ich möchte gerne Menschen einladen und Teil meiner Gemeinschaft sein. Weil wisst ihr, ich glaube, wenn wir Menschen sind, die mit Jesus leben und die uns wirklich innerlich, also wo Jesus uns innerlich so verändert hat und wenn wir dann andere Menschen mit in diese Gemeinschaft hineinnehmen, kann das so heilsam sein. Das kann so, so heilsam sein, oder? Wenn ich Teil von einer gesunden Familie bin und vielleicht aus einer Familie komme, die nicht gesund war, lerne ich auf einmal kennen, wie gesunde Familie gebaut sein kann. Und ich erkenne neue Vorbilder darin, wie sie mir Dinge vorleben. Und ich glaube, genauso können wir mit unserem Zuhause, wenn wir Menschen nah an unser Herz lassen, Vorbild sein, wie wir leben, ganz authentisch, ganz nah. Und wir lassen Leute ran an unser Herz. Und ich glaube, es hat die Chance, dass andere sich daran ein Vorbild nehmen, ein gutes Vorbild nehmen und auch merken, wow, es geht auch anders als das, was ich gewohnt bin oder das, wie ich es erlebt habe. Ich glaube, wenn wir das Evangelium hören und ernst nehmen und wir es auch leben, dann kann das konkret und sichtbar und greifbar werden für unser Umfeld. Und ich glaube, unterschätze nicht, was dein Haus für einen Unterschied machen kann, was deine vier Wände für einen Unterschied machen kann. Weil wenn wir uns mal das bei Lydia anschauen, Lydias Haus wurde zum Zentrum der ersten europäischen Gemeinde. Nur weil eine Frau darauf drängte und nötigte und sagte, bleib bei mir, kommt her. Ist das dieser Haus, diese Hausgemeinschaft, die erste Quelle, der Ursprung des ersten Gemeindemodells geworden, was es gab? Ja? Damals gab es keine prunkvollen Kirchen, wie wir sie heute kennen, oder moderne Räumlichkeiten von Freikirchen, wie wir sie hier haben, sondern es gab nur Häuser. Es gab nur die eigenen Häuser, die man hatte, und die hat man dann investiert, die hat man gegeben und hat gesagt, damit will ich dienen. Und Gott hat es benutzt. Und wisst ihr, Gastfreundschaft wird so zum Fundament unseres Glaubens. Es wird so zum Fundament für den Glauben. Die Hauskirche war das erste Gemeindemodell. Alles fand dort statt. Und wisst ihr, ich glaube, so wie das damals relevant war, damit die Kirche wachsen und sich ausbreiten konnte, so glaube ich, ist es heute immer noch genauso relevant für unser Leben. Oder? Es ist genauso relevant für uns als Kirche. Hey, wir als Kirche, wir sagen ganz bewusst, wir träumen davon, dass wir mehr und mehr Orte des Überflusses in Wiesbaden haben, oder? Nicht nur in Dotzheim. Ja, wir wünschen uns, dass mehr und mehr Menschen ihre Häuser öffnen, überall da, wo sie platziert sind, im Norden, im Osten, im Süden, im Westen. Und dass wir sagen, hey, hier habe ich Gemeinschaft und hier lade ich Leute mit an meinen Tisch ein, weil ich weiß, es macht einen Unterschied. Und weil ich weiß, es ist viel angenehmer, wenn ich einfach nur vielleicht 5 oder 10 Minuten irgendwo hinlaufen oder fahren muss, als wenn ich immer eine Dreiviertelstunde oder so hier in die Gemeinde fahren muss. Ja, und deswegen, hey, wir haben Häuser, wir haben die Möglichkeit, lass sie uns nutzen, unsere Häuser für Menschen zu öffnen. Und ich glaube, es braucht diese Räume und Tische der Gemeinschaft, des Kennenlernens, gemeinsam wachsen des Glaubens. Und ein jeder von uns kann dazu beitragen. Ein jeder von uns kann das. Und die Bibel ist auch sehr klar, sie fordert uns auf. Paulus sagt beispielsweise in Römer 12, Vers 13, übt Gastfreundschaft. Und das ist kein Vorschlag, das ist nicht so eine nette Idee, sondern das ist von Paulus auch eine sehr klare Aufforderung. Übt Gastfreundschaft. Oder auch in Hebräer 13, Vers 2, was eigentlich sehr schön ist, wo ein Segen drauf liegt. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben etliche, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Also auch da eine tiefe geistliche Bedeutung, die Gastfreundschaft hat. Gastfreundschaft kann etwas verändern. Und wisst ihr, ich glaube auch, dass Glaube nie dafür da war, allein gelebt zu werden. Und das Glaube wächst in Gemeinschaft. Dein eigener Glaube wächst, wenn du mit anderen Menschen und ihren Problemen konfrontiert bist. Wenn du auf einmal dich mit ihnen beschäftigst und nicht nur mehr mit dir. Da wächst dein Glaube. Und genau das ist das, was wir, glaube ich, lernen dürfen dadurch. Denk auch mal an Jesus selbst. Auch er hat Gastfreundschaft vorgelebt. Er sagt zwar auch in seinem Wort, ey, ich habe keinen Ort, ich habe kein Zuhause, wo ich sein darf. Aber Jesus ist zu Sündern und zu Zöllnern nach Hause gegangen, zu den Menschen, an deren Tisch niemand sitzen wollte, die gerne eingeladen hätten, aber niemand wollte zu ihnen kommen. Und Jesus hat gesagt, weißt du was, zu dir komme ich gern. Und er hat so diese Menschen aufgewertet. Und so hat er Gastfreundschaft gelebt, mit seiner Art und Weise, mit seinen Mitteln, die er hatte. Und er hat gesagt, in Matthäus 25, Vers 35 auch steht, ich war hungrig und ihr gabt mir zu essen. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr nahmt mich auf. Wisst ihr, wir können, wenn wir unser Gegenüber einladen, tun wir daran einen Dienst an Jesus selbst. Ja, und genau das dürfen wir lernen. Ich glaube, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen den Austausch, wir brauchen die Nahbarkeit von den Menschen. Wenn ich zurückdenke an mein Leben, was Gastfreundschaft bei mir ausgewirkt hat, dann denke ich an meine Teenie-Zeit zurück. Ich hatte 2 Kleingruppen oder damals waren es noch Hauskreise, die mein Leben sehr geprägt haben. Das eine war ein Jugendhauskreis, den wir einmal die Woche hatten bei meinen Jugendleitern zu Hause. Und er hat meinen Glauben sehr geprägt. Und das andere war ein junger Juniorleiter-Hauskreis von den Rangers, wo 2, 3 Leiter in uns Teenies investiert haben und gesagt haben, euch wollen wir fördern und fordern und herausfordern. Und das waren einfach Orte der Gemeinschaft. Wir waren immer Gruppen von so maximal 10 Leuten. Aber wir haben coole Sachen zusammen erlebt. Wir sind gewachsen im Glauben, wir sind gewachsen in der Gemeinschaft und wir haben einander geholfen, die nächsten Schritte zu gehen. Und ich glaube, hätte ich nicht Leute gehabt, die mir ein Vorbild waren, wie sie Glauben leben, wie sie auch Gastfreundschaft leben. Das eine hat beispielsweise in einer WG stattgefunden und die haben jeden Sonntag ihr Haus geöffnet. Jeden Sonntag haben sie gesagt, ihr dürft kommen, wir essen mit 20, 25 Leuten, gar kein Problem, irgendwas finden wir immer und wir schmeißen einfach alles zusammen und wir haben eine schöne Zeit zusammen. Und wir haben das so genossen, als Teenager dort einfach sein zu dürfen und diese Zeit gemeinsam zu verbringen. Und ich würde heute noch sagen, dass ich glaube, wenn ich diese Zeit nicht gehabt hätte, ich Schritte des Gehorsams wie der Taufe wahrscheinlich gar nicht gegangen bin, weil ich niemanden richtig hatte, der immer wieder gesagt hat, hey Simona, wie sieht's eigentlich aus? Wo stehst du eigentlich gerade in deiner Geschichte oder in deiner Beziehung zu Jesus? Und es ist so wichtig. Ich glaube auch, dass ich dadurch nicht bereit gewesen wäre, Gottes Ruf bis hierhin zu folgen. Und deswegen unterschätze nicht, was Gastfreundschaft für eine Auswirkung auf das Leben anderer haben kann. Ja, es hat eine solche Möglichkeit zu verbinden und Menschen näher zu Jesus zu führen. Und deswegen ist meine Frage für dich auch heute ganz praktisch. Was ist Gastfreundschaft für dich? Wie kann Gastfreundschaft für dich aussehen? Und es kann sein, dass du dein Haus für eine Kleingruppe öffnest. Es kann sein, dass du anfängst, Menschen nach dem Gottesdienst zu einem Kaffee oder zu einem Essen einzuladen. Vielleicht auch, dass du Menschen in Not Unterschlupf bei dir gewährst, weil du ein Zimmer frei hast, weil du sagst, hey, hier ist ein Bett, das ist unbenutzt. Das kann ich gerne jemandem anbieten, der Not ist und der ein Zimmer braucht. Oder es kann auch sein, dass ich einfach nur ein offenes Ohr habe für Menschen, wenn jemand gerade reden möchte oder dem ich eine Tasse Tee anbieten kann. Ja, es ist so vielfältig, es ist so möglich, Gastfreundschaft auf ganz einfache Art und Weisen zu leben. Und ich habe es so zusammengefasst, ich glaube, Gastfreundschaft ist nicht Perfektion. Gastfreundschaft ist Präsenz. Es ist einfach dieses, ich bin da, du bist da, wir sind hier, lass uns Gemeinschaft haben. Ja? Es geht gar nicht darum, dass da das große Etwas aufgefahren wird. Die einfache Tasse Kaffee oder Tee reicht schon. Und wisst ihr, so wie wir hier präsent sind, so können wir auch gastfreundlich sein. Und wir können uns noch stärker wirklich in unseren vier Wänden investieren in Menschen. Und ich glaube auch, dass das einfach ein Ort ist, eine Möglichkeit ist, Menschen auch in die Tiefe zu führen und mit ihnen in Begegnung zu kommen. Ich glaube, es lässt Beziehungen aufbauen, es überwindet Einsamkeit, es schafft Vertrauen. Und in letzter Konsequenz bietet es einfach einen angenehmen Rahmen, um über den Glauben zu reden. Und wisst ihr, zum Thema Kleingruppen, wie schön es ist, wenn wir unsere Häuser öffnen. Ich fand das total ermutigend. Dieses Semester bin ich Teil einer Frauenkleingruppe gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach mal gerne Teil einer Kleingruppe sein und etwas besuchen. Und die zwei Leiterinnen, die sind zeitgleich umgezogen. Und auf einmal war so die Frage, wo findet denn jetzt diese Kleingruppe eigentlich weiter statt? Und ich fand das so schön zu sehen, weil all diese Mädels, jungen Frauen dann gesagt haben, weißt du was, ihr könnt zu mir kommen, ihr könnt zu mir kommen, ihr könnt zu mir kommen. Da war kein Moment der peinlichen Stille irgendwie so, wer macht es jetzt, keiner will, sondern jeder war bereit, irgendwie seinen Teil mit dazu beizutragen. Und das fand ich so schön, weil es einfach genau das zeigt, es geht nicht um Perfektion, es geht nicht um viel Aufwand, es geht einfach darum, ja, ich möchte gern, dass diese Gemeinschaft stattfindet und dann bin ich auch bereit, meinen Teil dazu beizutragen. Und das fand ich total schön und so musste kein Treffen ausfallen und wir haben uns gegenseitig unterstützt. Und genau das ist Gemeinde doch auch, oder? Genau das ist das, dass wir einander unterstützen, dass wir sagen, hey, du brauchst Hilfe, dann bin ich für dich da. Und ich glaube aber auch, dass wenn wir unser Haus für Menschen öffnen und Beziehungen mit Menschen bauen, dann sind wir ein Ankerpunkt für diese Menschen, zurückzukommen in Momenten und Zeiten der Not. Ja? Wenn wir mal zurück in Apostelgeschichte 16 gehen, finde ich das total cool, wenn ihr dieses Kapitel lest, dann stellt ihr fest, nach dieser Begegnung mit Lydia passiert noch so einiges. Auf einmal ist da so eine Person, die mit dem Wahrsagergeist belegt ist und sie folgt ihnen und irgendwann hat Paulus die Nase voll und sagt, Geist, fahr aus. Das stört natürlich die Römer dort und die sagen, ab ins Gefängnis mit euch. So, und dann sind sie im Gefängnis, ein Erdbeben gibt es, sie kommen wieder raus, der Kerkermeister bekehrt sich, so wie das in der Apostelgeschichte läuft, das will ich auch mal erleben, ne? Zack, 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 Wunder über Wunder. Und dann sind sie wieder frei und was machen sie? Sie sind frei in Philippi, wo gehen sie hin? Zu Lydia. Natürlich, in Vers 40 lesen wir, und sie gehen zurück zu Lydia. Und ich dachte mir, wie schön zu wissen, die waren nicht planlos, wo gehe ich jetzt hin? Nein, die hatten einen Ort auf einmal, wo sie wussten, da kann ich hin zurückgehen. Da ist die Tür immer offen für mich. Und wie schön ist das, oder? Lass uns so Häuser haben, wo wir zurückkommen können, einfach so wie zu Lydia. Lass uns Lydias werden, ja? Die gerne unser Hab und Gut teilen mit den Menschen, was wir haben. Und wisst ihr, das ist auch meine Frage und ich komme schon zum Schluss für heute. Meine Frage, die ich für dich und für mich heute Morgen mitgebracht habe. Und zwar ist es einfach diese simple Frage, sind wir bereit, unser Herz und unser Haus für andere zu öffnen? Sind wir bereit dazu? Ja, da kam schon ein entschiedenes Ja, weil das ist super. Wisst ihr, Gott ist unser ultimativer Gastgeber. Er hat uns in sein Reich eingeladen, uns in seine Familie aufgenommen, sodass wir Kinder Gottes sein dürfen, obwohl wir Fremde und auch Sünder waren. Und unsere Gastfreundschaft ist also nicht nur eine gute Tat, die wir tun, um irgendwie noch einen Check an eine To-Do-Liste zu setzen, sondern ich glaube, es ist Gottes Herzschlag für die Menschen. Es ist Gottes Herzschlag, dass wir diesen Auftrag genauso wahrnehmen. Und ich finde, es ist ein so schöner Auftrag und eigentlich ein so schön simpler Auftrag, wie wir Menschen näher begegnen können, oder? Es ist doch eigentlich so einfach, weil wir das alle kennen. Wir alle kennen Familienleben und so können wir das weiter multiplizieren. Und vielleicht fängt es einfach schon an, dass du dir die Frage stellst für diese Woche, hey, wo sind Menschen in meinem Umfeld, für die ich beten kann? Menschen, die Gott mir vielleicht aufs Herz legt und für die ich einfach anfangen kann zu beten und überlegen kann, wie kann ich ihnen begegnen auf Augenhöhe? Wie kann ich gastfreundlich zu ihnen sein? Und dann diese Frage, dir selbst zu stellen, bin ich bereit, mein Zuhause ein Ort des Segens für andere werden zu lassen? Darf mein Haus ein Segen für andere sein? Warum? Weil ich glaube, dass Gastfreundschaft ein fundamentaler Ausdruck unseres Glaubens ist und ein Katalysator für Gottes Werk, wie bei Lydia. Und ich glaube, weil Reich Gottes immer im Kleinen beginnt. Es beginnt nicht auf der großen Bühne. Es beginnt nicht, dass wir erstmal ein Haus für 1000 Leute kaufen und dann sagen, yes, let's go, das füllen wir schon irgendwie. Sondern es beginnt, weil 2 oder 3 sagen, ich öffne das, was ich habe. Ich gebe das, was ich habe. Und dann sehe ich, dass Menschen sich immer mehr und mehr dazu hineinfügen und sagen, wow, so wie die das leben, so möchte ich das auch. Und dann brauchst du noch jemanden, der ihnen das zuspricht. Du kannst das auch. Ja? Und wir können gemeinsam das tun. Es ist ganz leicht, das umzusetzen. Wisst ihr, Gastfreundschaft ist keine Last, es ist ein Privileg und eine Freude. Es ist eine Möglichkeit, Gottes Liebe ganz praktisch weiterzugeben. Und unser Herz so zu öffnen, wie Lydia ihr Herz Gott gegenüber geöffnet hat, so können wir auch unser Herz öffnen für Menschen. Und bisher, ich will dich auch ermutigen, ich habe 2 Action Steps noch für dich, die du dir mitnehmen kannst, zu überlegen, wen könnte ich diese oder nächste Woche mal einladen? Und es muss nichts Großes sein, es könnte ein Spaziergang sein, das könnte ein Kaffee sein, das kann ein gemeinsames Abendessen sein. Es kann aber auch sein, dass du dir die Frage stellst, ist es dran, eine Kleingruppe bei mir zu Hause anzubieten? Wir gehen jetzt ans Ende der Kleingruppenzeit, das neue Semester startet bald wieder und es braucht Menschen, die bereit sind, ihr Haus für ein Semester zu öffnen und sagen, ja, ich möchte gerne Menschen bei mir zu Hause beherbergen und bewirten und schauen, wo diese Glaubensreise hingeht. Und ich glaube, während wir uns diese Fragen auch stellen und sie auch mit in die Woche nehmen können und mit Gott bewegen können, will ich dich einfach einladen, dir nochmal kurz vor Augen zu führen und zu überlegen, wer war dein Vorbild in Gastfreundschaft? Hast du jemanden, wo du das Gefühl hast, ja, die Person hat Gastfreundschaft so gelebt, dass es mich begeistert und bewegt hat? Und dir diese Frage zu stellen, kann ich dieser Person vielleicht mal Danke sagen dafür, wie sie das für mich gelebt hat und wie es bei mir angekommen ist? Ich glaube, wir sagen viel zu selten Danke für Dinge. Und ich glaube aber auch, dass es so wichtig ist, uns dieses Vorbild vor Augen zu holen, dass wir etwas haben, so möchte ich das auch tun, so möchte ich das auch weitergeben. Und so möchte ich jetzt gerne zum Abschluss einmal für uns beten, dass wir Lydias werden, ja, Lydias von Herzen, aber dass wir Lydias werden, um weitere Lydias zu erreichen, weil ich glaube, darin liegt so viel. Und die paar stehen schon auf, ihr dürft gerne mit aufstehen und dann möchte ich gerne einmal für uns beten. Jesus, ich will dir so Danke sagen, dass wir hier wirklich sagen, willkommen zu Hause, dass wir hier ein Zuhause haben, dass du uns dieses Gebäude geschenkt hast und das ist ein solches Privileg, dass wir einen Ort haben, an dem wir uns treffen dürfen und Gemeinschaft und Gottesdienst feiern dürfen. Aber ich will dir auch Danke sagen, dass jeder Einzelne von uns heute Morgen hier ist und dass wir noch mehr haben, was wir geben können. Und ich bitte dich so sehr dafür, dass du unser Herz erreichst und dass du uns zeigst, neu aufs Herz legst, was dran ist, was unser nächster Schritt ist, wie wir Lydias in unserem Umfeld erreichen können. Und ich bitte dich auch dafür, dass du uns Lydias aufs Herz legst, dass du uns zeigst, wo die Menschen in unserem Umfeld sind, ja, die wirklich nach dir suchen, die Hunger nach dir und denen wir begegnen dürfen und denen wir zeigen dürfen, wow, da ist noch mehr. Und Jesus, ich will dich auch dafür beten, dass da, wo Menschenfurcht ist, da, wo Angst ist, wo Schüchternheit ist, die uns blockiert, die uns lahmlegt oder die Lüge, dass wir nichts haben, was wir geben können. Jesus, ich will dafür beten, dass du uns neuen Glauben schenkst, eine neue Freude schenkst und ja auch neuen Gehorsam schenkst, Dinge zu überwinden. Dass wir wirklich eine Gemeinde werden, die ihre Häuser gerne öffnet und dass wir so viele Häuser haben, die das tun und dass so die Gemeinde mehr und mehr in die Tiefe wachsen darf. Ich danke dir so sehr für dieses Privileg. Und ich will dich bitten dafür, dass du uns mehr und mehr darin segnest. Und ich will dir auch Danke sagen für all die Menschen, die ihr Haus schon für uns geöffnet haben und es uns zum Segen wurde. Bitte ich auch dafür, dass wir zum Segen für andere dadurch werden dürfen. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen.